es von den Sinnesobjekten zurückzuziehen. Ihr könnt zum Beispiel anfangen, sofort, ich werde danach eine Fragezahl einrichten, wenn zum Beispiel jemand während des Seminars in die Tür reinkommt und rauskommt, schaut nicht immer sofort hin, weil wir müssen es lernen, ein bisschen in uns verankert zu sein. Und auch im Leben kann man es lernen, mal so ein bisschen nicht sofort auf die Sinnesobjekte zu springen, wenn sie in unser Gesichtsfeld oder in unser Gehörfeld oder in unser Geruchsfeld oder in unser Berührungsfeld oder in unser und so weiter fällt, hereinspringen und das Zurückziehen der Sinnesobjekte, von den Sinnesobjekten. Die dritte Stufe heißt Dhyana, wo wir versuchen, man müsste es vielleicht sagen, der Versuch ununterbrochen zu meditieren, ihr könnt es ja auch hier, Meditation, Versuch. Also. Und dann geht es, wenn Dhyana konstant geworden ist, wenn konstant, dann geht es das zu Dhruvanusmriti. Dhruvanusmriti als die konstante Meditation wie ein Fluss von Nektar. Was passiert ist, wenn man ein bisschen diesen mühsamen Weg macht, wo man sich zunächst einmal einfach nur in der Erinnerung und im Nachdenken übt, dann, wie man langsam anfängt, versucht, das zu festzuhalten, das Objekt der Meditation, das ist Begriff nach Form und Eigenschaften und so weiter, wenn wir über Gott meditieren, nicht? Dass wir die Sinnesobjekte zurückziehen, dann kommen wir langsam zu der ununterbrochenen Meditation. Und wenn die konstant ist, kommen wir zu einem Fluss von Nektar, der immer in uns fließt. Mein spiritueller Meister wurde einmal gefragt, wo bist du? Er gab einen Vortrag in New York. Und er sagte, in Vrindavan. Und das ist ein konstanter Fluss von einer nektarhaften Erinnerung an Krishnas heiligen Reich. Dhruvanusmriti. Es geht wie ein Fluss im Herzen ab. Den muss man mal erschließen, diesen Fluss. Dann geht das Leben erst richtig los. Haribo. Und dann kommt man zur fünften Stufe von der Meditation. Man nennt es Samadhi oder die vollkommene Versenkung, wo dann eine lebhafte Wahrnehmung möglich ist. Genau. Vollkommene Versenkung oder lebhafte Wahrnehmung. Das ist die fünfte Stufe. Ich habe euch einmal darüber, wenn ihr darüber mehr lesen möchtet und worüber ihr meditiert, lest euch bitte in diesem Meditationsanleitungsbuch Nektar der Unterweisung Text 8 durch. Da findet ihr, wie Srila Prabhupada darüber ein bisschen schreibt. Nicht? Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wenn wir anfangen zu meditieren, dass wir nicht gleich alles erreichen wollen und nicht gleich enttäuscht sind, wenn das nicht so funktioniert. Ramanujacharya sagt, wenn die Meditation tief wird, dann wird der Strom der nicht dazugehörenden Gedanken vergehen. Und die Konzentration auf dazugehörende Gedanken wird größer. Also beim Meditieren lässt der alte Strom von nicht dazugehörenden Gedanken langsam ab und ein neuer Strom entsteht, dass die Gedanken, die zur Meditation gehören, kommen. Ich habe von einem Psychologen gehört, dass der normale Mensch im Westen 8-mal in der Minute an Sex denkt. Ich habe ihn gefragt, also, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin aber auch Mensch und gut, ich lebe im Zölibat, aber auch von früher kenne ich das nicht. Obwohl ich noch nicht ein Mensch bin, der auf mich genommen hat. Und ich habe mit Freunden gesprochen. Nein, er sagt, du musst wissen, es ist jetzt nicht, dass man gerade an diese eine Tätigkeit, die in den Magazinen abgebildet wird und von also bestimmten damit verbundene Gedanken. Das sind Gedanken nach Geltung, sind Gedanken, dass man sich verletzt fühlt durch andere und dann ansehen. Die feinstoffliche Form von Sexualität ist all das, was wir mit Ansehen, der Suche nach Ansehen und Ruhm versuchen, diese verbinden. Nicht? Also der normale Mensch ist sehr abgelenkt, das können wir sagen. Aber wenn er einfach versucht, ein bisschen an Krishna zu denken, so heißt es, dass diese ablenkenden Sachen, dieser Strom der Ablenkung verdunstet und wir tatsächlich einen anderen Strom entwickeln, der Strom von Konzentration. Einer meiner Zuhörer hat kurz das gezeigt, wie das geht. Nicht? Du warst auf einer, du warst plötzlich, du warst, während der Vorlesung hat dieser Zuhörer uns ein Beispiel gegeben, ist plötzlich weggegangen. Ich habe so ein bisschen gedacht, Wüstenlandschaft hast du, glaube ich, gedacht. Oder was genau? Also einfach so, man nennt das auch im Hare Krishna Deutsch ausgespäht. Man ist einfach so davongetragen, nicht zu sehr wichtigen Themen, aber einfach so hoffentlich. Das ist ganz natürlich, weil so viele Eindrücke im Geiste sind. Wenn wir aber es anfangen, unseren Geist ein bisschen brauchbar zu machen, das ist die mentale Hygiene des Krishna-Bewusstseins. Anfangen, immer wieder auf spirituelle Gedanken zu bringen, wird dieser spirituelle Fluss schließlich so schön, der Fluss unserer Gedanken, der gleiche Gedankenfluss, der uns immer so aus dem Fenster raus in die Wildnis gebracht hat, das war für ein Dasein, diese gleiche Kraft zieht uns immer zu Krishna. Wir sind so wie ein Fluss von der Stadt. Gut. Um natürlich so zu meditieren, ist es ganz wichtig, dass wir in unserem Leben Störungen ein bisschen ausblockieren. Wenn der Geist gestört ist, dann kann man sich nicht fixieren. Krishna, Arjuna sagt das zu Krishna. Er sagt, Krishna, mein Geist ist wie ein Sturm. Hat jemand schon mal versucht, einen Sturm aufzuhalten? Hier kommst du nicht durch. Geht nicht. Wie soll ich diesen Geist beherrschen? Krishna sagt, es sind zwei Dinge. Loslösung ist das Erste. Und Übung ist das Zweite. Loslösung bedeutet, dass wir uns einen störungsfreien Ort schaffen in unserem Leben. Nicht, dass wir Dinge, die uns stören, einfach konstant mal ausblockieren. Da muss man anfangen, das ist eine Lebenspraxis. Wir müssen ein bisschen aufräumen in unserem Dasein. Dann, kennt ihr das nicht, manchmal wird das Zimmer so unordentlich, dass man sagt, jetzt muss ich aber was machen, sonst geht mir das zu sehr auf die Nerven. So ist es im Leben auch. Es ist wie ein Zimmer, das Lebenszimmer. Es wird immer wieder in regelmäßigen Abständen so unordentlich, dass man sagt, so, man muss das sagen, man muss den Fuß auf den Bein ziehen. Also den Fuß auf den Boden ziehen, wollte ich sagen. Also mir ging das gestern so. Ich hatte die ganze Zeit in Zürich, habe ich mich aufgehalten und habe gearbeitet. Und das Zimmer sah aus, als wären 20 Atombomben gleichzeitig dort explodiert. Und irgendwann, das war gestern um 1 Uhr nachts, bin ich aufgestanden und sah dieses absolut asoziale Chaos in mir. Ich erinnerte mich an Yamanandas und Uttama Shlokas sauber aufgeräumtes Office und merkte, dass ich mich den ganzen Tag schon nicht konzentrieren konnte, weil es so chaotisch einfach aussah bei mir. Ihr habt es vielleicht mal gesehen. Also man muss sich, manch einer meiner Besucher ist kopfschüttelt auf dem Fenster aus dem also so schlimm noch nicht aus der Tür gegangen, weil so eine Unordnung kann einen unglaublich stören. So muss es in unserem Leben, ist sehr oft Unordnung drin, das sammelt sich so an, während wir so im Leben arbeiten. Und wir müssen dann ein bisschen Loslösung praktizieren. Aufräumen. Mal aufräumen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr zum wenn ihr im Seminar vielleicht ein paar Inspirationen kriegt, geht nach Hause zurück und räumt mal auf. Also, dies kommt jetzt dahin und diese Beziehung hierhin und ja, diese Schulden muss ich auch mal versorgen, hierhin, und dann können wir uns plötzlich konzentrieren. Vielleicht alte Lebenswandel aufgeben. Loslösung, sagt der Schnapp, ist das Erste, was nötig ist, damit der Geist fixiert wird. Oder ihr könntet auch in Klammern dazu schreiben, aufräumen. Mal so richtig. Zweite Sache, Übung. Nicht aufgeben, immer weiter machen. Die Schriften geben uns ein paar Hindernisse, Hilfen um Hindernisse. Man kann zum Beispiel schlecht meditieren, wenn der Bauch knallvoll ist vom Essen. Wir werden das nachher erleben, wir werden bald das Mittagessen, und dann habe ich die erste Meditation, die wir machen werden, ist eine visuelle Meditation, die uns total von den Stühlen reißen wird, hoffentlich. Also so ist es jedenfalls geplant. Auf nüchternen Magen meditiert man. Das zweite ist, ein Ort, wo keine Ablenkungen sind. Das nächste ist, sitzt aufrecht. Prabhupada hat, also gibt so ein Chant-Tape, wo alle chanten, und Prabhupada sagt plötzlich, sit properly. Setzt euch richtig hin. Was ist mit richtig gemeint? Mit richtig gemeint ist die Wirbelsäule. Ich pull mal auf. Die Wirbelsäule. Wenn sie aufrecht ist, wie jetzt, das war die Idee, warum wir uns so hinstellen und nicht irgendwie so da stehen, sondern die Känguru-Haltung. Das ist eine sehr gute Sache. Das ist richtig so vorstellen, dass man so richtig. Dann ist ein bestimmter Prana oder Energiefluss, der hier in der Wirbelsäule ist, am Fließen, sodass der Geist nicht abgelenkt ist. Weil so ist. Oder so, nicht, geht es nicht. Aufrecht gehalten, sit properly. Vielleicht müssen das manche von uns üben. Ihr werdet sehen, auch wenn ihr während des Seminars versucht, ab und an euch mal Metall in den Rücken zu boxen, dass ihr richtig sagt, werdet ihr länger durchhalten. Und so weiter. Ich werde nachher noch über weitere Störungen sprechen, das ist am Ende, bevor ich euch nach Zürich entlasse, Sonntagnachmittag. Aber hier möchte ich nur sagen, Störungen, also zwei Dinge, die Krishna sagt. Das erste ist loslassen, das heißt aufräumen im Leben. Und das, wenn man so viele Probleme hat im Leben, Leid und so weiter, wird man sich nicht mehr beschäftigen können. Und dann einfach die Übung, wie hier. Die Übung wird uns helfen, so langsam durch die unterschiedlichen Stufen hinwegzukommen, also durchzukommen. Und es wurden dann noch ein paar andere Hilfen gegeben, nämlich sich aufrecht hinzusetzen, nicht zu viel zu essen. Ja, und so weiter, und Örtlichkeiten zu machen. Was auch immer wieder empfohlen wird, ist das richtige Atmen. Die meisten von uns haben eine Flachatmung. Die typischen Großstadtmenschen oder Stressmenschen. Was wir üben können, damit unser Geist ein bisschen nicht so hektisch und flackerhaft ist, weil der Geist sehr ans Atmen gebunden ist. Ihr könnt mal zum Beispiel versuchen, aufhören zu atmen, und dann werdet ihr feststellen, woran ihr denkt. Mein Gehirn wird jetzt atmen. Nicht? Wir atmen und Geist ist etwas ganz, ganz Direktes verbunden. Nicht? Und deswegen wird empfohlen, das Atmen so langsam zu üben. Da ist diese Übung, die wir gemacht haben, gut, ich werde euch nachher eine fortgeschrittenere Übung zeigen, morgen, die ihr dann mitnehmen könnt. Das ist die einfachste, die auch so nach und nach das Volumen hier so wieder herstellt. Gut, darf ich ganz kurz sehen, ob hier zu Fragen sind? Ja. Übung.
spirituelle Übung. Immer wieder Übung. Was kann man üben? Zum Beispiel durch das, der Geist wird geschult durch das regelmäßige Lesen in heiligen Schriften. Das ist eine wichtige Übung. Durch das Chanten von und das sich konzentrieren auf Mantren. Das ist eine andere wichtige Übung. Der Geist wird auch geschult durch die direkte Verehrung von Krishna. Wenn wir zum Beispiel opfern, eine Opferspeise darbringen und wirklich daran denken. Und der Geist, das ist die vierte sehr wichtige Übung, wird geübt durch Gebete, die wir aussprechen. Und mit Gebeten, die wir aussprechen, ist nicht gemeint, Vater unser, der du bist im, wo war das noch, im Niederdorf oder im Himmel, im Himmel, im Himmel. Ich möchte damit nicht das Christentum, wir werden nachher Beispiele aus dem Christentum auch zur Meditation hören, schmälern, in keiner Weise. Ich könnte auch genauso gut sagen, Krishna, bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Ja, in deinem Dienst. Wenn ihr betet, müsst ihr es lernen, den Geist ins Herz zu holen. Dass da die Worte, mit anderen Worten, die ihr spricht, müssen wohl überlegt und konzentriert sein. Ganz wichtig ist, was ich bei einem Seminar hier sehe, auch wieder, wenn ihr meditiert, müsst ihr ausgeschlafen sein. Sonst kann man von nichts haben, wenn man so, das machen also unsere Devotees regelmäßig verkehrt. Die machen die Nächte durch und morgens sind sie dann da, versuchen ihren Geist auf die Japa-Meditation zu richten und hören nicht. Das ist nicht sehr wertvoll. Wenn Übung, also fängt, ich sag mal, Übung fängt an mit Ausschlafen, also das ist für den modernen Menschen. Die meisten von uns sind so unter Stress, wenn sie sich hinsetzen und ruhig werden, dann schlafen sie sofort ein. Das ist also das, die aus der Erlebniserfahrung eines Vortragsgebenden. Das kann einen da bleibt man wenigstens wach, wenn die anderen einschlafen. Und dann muss das denn hier sein? Ist das die einzige Zeit zum Schlafen, die du hast? Gut. Noch ein. Gut. Dann möchte ich die Zeit jetzt noch kurz nutzen, kurz über die Überseele zu sprechen. Krishna im Herzen. Wenn wir über Gott meditieren und das wollen, und das ist meistens in allen Schriften wird gesagt, dass Gott das höchste Meditationsobjekt ist, das wertvollste. Manche versuchen, den Geist stetig zu bekommen, indem sie über eine Kerze meditieren oder indem sie versuchen, in der Meditation ein Paradox zu lösen. Das Klatschen von einer Hand zum Beispiel ist ein berühmtes Klatschen, wie soll das gehen, denkt man dann in der Meditation. Und der Geist versucht, das Problem zu lösen und ist dann festgehalten. Er kommt dann auf die Ebene des Saranas, wo er sich zurückzieht von Sinnesobjekten. Das ist ein intellektueller Trick, das Klatschen einer Hand. Also, darüber soll man nachdenken. Also, ich hab's nicht an. Ja, aber das ist mir das Schnalzen einer Hand, nicht das Klatschen. Das wäre Klatschen. Nicht? Also, da meditiert man dann drüber. Ich kann das jetzt auch nicht total, ich bin ja kein Buddhist, also total nachvollziehen. Aber das soll dazu bringen, den Geist, dadurch, dass man ihn ein Paradox zu lösen sieht. Da gibt es auch im Zen-Buddhismus die sogenannte Koans. Ja, das sind so Denkaufgaben, wo man wirklich sich, also den Geist schnappt und sagt, da wird es drin. Die höchste Form der Meditation ist aber die Meditation über Gott. Und wenn wir über Gott meditieren, sollten wir über anfangen in unserer Meditation über den zu meditieren, der uns am nächsten ist. Die Überseele oder Krishna im Herzen ist uns der Allernächste Und ich möchte euch gerne, um euch mit der Überseele ein bisschen vertraut zu machen, einen Text aus dem Bhagavatam vorlesen, den ich so schön finde und so inspirierend, dass ich glaube, dass ihr viel davon habt. Die Herrlichkeit des Herrn ist es immer wert, besungen zu werden. Seine Lenden und Hüften sind von einem Gürtel bedeckt. Er steht auf dem Lotus des Herzens seines Geweihten. Sein Anblick ist überaus betörend und seine heiter gelassene Erscheinung erfreut die Augen und die Seelen der Gottgeweihten. Dann wird beschrieben, dass er eine vierarmige Form hat, einen goldenen Dhoti, ein goldenes Gewand, eine Blumengirlande, die bis zu den Knien geht. Und dann heißt es weiter, der Gottgeweihte soll seinen Geist zunächst auf die Lotusfüße des Herrn konzentrieren. Einer Flagge und eines Lotus geschmückt sind. Der Glanz ihrer schönen rubingleichen Nägel, aha, Krishna hat also Nägel und die glänzen und sind rubinrot, manchmal haben braunrote Nägel durch Lack, aber das ist natürlich, das ist so. Sie sind rubinhafte Nägel, gleich der Kreisbahn des Mondes, dieser Glanz, und vertreibt die dichte Dunkelheit des Herzens. Die Füße des Herrn wirken wie Blitze, die den im Geist des meditierenden Gottgeweihten angehäuften Sündenberg zerschmeckern. Bitte, so leuchtet klar, und tun uns einfach von unseren Belastungen und Sünden befreien. Und dann wird also gesagt, wie man über die Schenkel des Herrn meditiert. Man geht also von unten nach oben zu den gerundeten Hüften, auf denen ein vortreffliches Seidentuch ruht und so weiter. Dann über den Nabel, aus dem das ganze Universum entspringt. Und dann geht es weiter zur Brust des Herrn, zum Hals und so weiter. Über die vier Arme meditiert der Devoti. Und dann wird es total intensiv. Dann meditiert er über die Waffen des Herrn. Und schließlich ist etwas ganz Besonderes. Meditiert er über das Lächeln des Herrn. Ein Yogi soll in ähnlicher Weise über das überaus wohlwollende Lächeln Sri Haris meditieren. Ein Lächeln, das für alle, die sich vor ihm verneigen, das durch starkes Irren entstandene Meer der Tränen austrocknet. Leidet ihr manchmal? Ja? Und weint ihr auch manchmal? Meditiert dann über das Lächeln Krishnas im Herzen. So unglaublich machtvoll. Denkt mal an das Lächeln, dass Krishna da ist und lächelt. Lächelt über Lächeln. Weil er weiß, es ist nicht so schlimm. Das Kommen und Gehen von Glück und Leid ist so wie das Kommen und Gehen von Sommer und ja, Winterjahreszeiten. Du musst lernen, es passieren zu lassen. Einfach zu meditieren über das Lächeln hat mich mal mitten im größten Leid, habe ich aufgepustet vor Freude. Das ist eine ganz starke Meditation, die übrigens auch im Buddhismus empfohlen wird, das Lächeln des Buddha. Da soll man meditieren. Und dann soll man darüber meditieren im Buddhismus, wie das Lächeln wie Wogen den Körper durchströmt. Das heißt jetzt, die überaus wohltuenden Blicke des Herrn. Ich möchte das jetzt nicht so vertiefen. Ich möchte euch nur bitten, wenn ihr das selber nachlesen wollt, diese Textstellen, könnt ihr euch das Bhagavatam anschaffen. Es ist im Srimad Bhagavatam, dritter Kanto. Kannst du mir mal nicht helfen, das so immer sauber zu machen, wenn ich hier ein Zeichen gebe? Ich sage euch hier, einfach das hier. 3, 28,
21. Na, jetzt noch warten, weil wir das gerade aufschreiben.
21, das soll eine 1 sein. Ich so, das ist noch ein bisschen ungewohnt für mich, weil der Stift immer so wegrutscht, wenn man da schreit, aber ich habe bald hin. In dem Bereich ist das, was ich vorgelesen habe. Nur ungefähr 30 Verse in dem Bereich. Danke, nichts bekannt. Krishna erklärt im 8. Kapitel der Bhagavad Gita, wie man über ihn meditieren werden. Und hier werden wir jetzt eine Schreibübung machen, wie man über ihn meditieren kann. Ich möchte mit euch zusammen diesen Text chanten. Ist das schon trocken? Ich glaube, ich das hier. So, ich möchte jetzt mit euch gerne das zusammen chanten. In dem 8. Kapitel der Bhagavad Gita tut Krishna uns Meditationsanleitungen geben, und wie sich herausstellt, sind das Meditationsanleitungen über die allgegenwärtige Überseele. Die Überseele, ich muss es ganz kurz noch verdecken, die Überseele, die im Herzen, das ist ja eine Form Krishnas, die im Herzen eines jeden ist, aber auch in allen Dingen gegenwärtig. Ich weiß, dass mein Krishna-Bewusstsein so anfing, indem ich über die Überseele im Herzen meditierte. Ich hatte das gerade einem von euch erzählt, damals gingen wir ging ich zum Tempel. Ich hatte mich endlich überwunden, da mal hinzugehen. Ich hatte unglaubliche Berührungsängste, weil die alle so anders aussahen als ich. Völlig anders gekleidet und die Haare so völlig anders. Und ich musste mich echt durchringen, ja, zum Tempel zu kommen. Und dann setzte ich mich hin im Tempel. Es hatte für eine halbe Stunde niemand Zeit für mich. Dann kam schließlich einer raus aus dem Übersetzungsbüro und sagte, du bist wahrscheinlich hier, um das zu wissen über Krishna. Ich habe aber keine Zeit, ich bin so im Stress, ich muss das Magazin jetzt rausbringen. Morgen früh, dass die mir das nicht früher gesagt haben, muss ich den letzten Artikel ab. Also der war echt im Produktionsstress. Nicht? Aber er sagte, ich möchte dir eines sagen, und darüber denkt man nach. Krishna ist in jedem Atom und zwischen jedem Atom. Und dann ging er raus und dann hörte ich, wie er sich mit seiner Frau stritt über die unmöglichen Produktionsdaten. Und ich saß jetzt da, hörte das so wie aus der Küche, wo man die Geräusche hört, und dachte dann, Krishna ist in jedem Atom und dazwischen. Als die Überseele, nicht die allgegenwärtige Seele. Und ich schaute dann neben mich, da war ein langweiliger Aktenschrank. Auf den schaute ich hin. Und dann dachte ich wirklich, Krishna ist in jedem Atom von diesem Aktenschrank und dazwischen. Und ich war so begeistert, oder um es im Schweizerdeutsch zu sagen, aufgestellt, dass ich sagte, nun, das reicht mir auch. Ich dachte dann, tschüss nach hinten, wo die sich noch immer stritten über die unmöglichen Produktionsgegebenheiten dieses Tempels, und ging dann in die S-Bahn. Das war so eine Citybahn. Setzte mich hin und hörte zuerst so eine kleine, wie soll ich mich ausdrücken, hörte so, wie die Leute sich da auch unterhielten über die Tagesangelegenheiten. Irgendwo stritt sich eine Mutter mit ihrem jungen Kind, das also irgendwas wollte, ich weiß nicht mehr genau was. Es war so ein ständiges Summen. Plötzlich dachte ich, Krishna ist in jedem Atom und dazwischen, auch in dieser S-Bahn. Und mit dieser Gedanke, nur diesen spirituellen Gedanken, dieser Meditation, wenn ihr so wollt, verwandelte sich die ganze S-Bahn-Situation. Ich hörte Glocken, wum, 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 schöne Musik. Das Ganze verklärte und wurde zu einem mystischen Erlebnis, was voll mit Licht war. Und wo ich mich dann sah oder empfand, als eingebettet in eine höhere Ordnung, ein höheres Leben. Das ist in allen Traditionen, wird diese, die sich plötzlich so ein Vorhang weggeht von der Wirklichkeit und eine andere, das heißt göttlich erleuchtete Wirklichkeit freigibt, als das erste mystische Erlebnis gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr es vielleicht schon bei einem Spaziergang gehabt habt, dass ihr plötzlich so durch die Natur ging und dachte, ich dachte, alles von Gott ab. Ich in den Himmel gucke, ich gehe unter dem Stern, das Gestern, der ist überall gegenwärtig. Er dirigiert die Kuh oder das Kalb, wie der den Äußere der Kuh hin, er dirigiert die Schmetterlinge, die Moskitos, die Blüten der Blumen zum Erblühen und so weiter. Diese allgegenwärtige Form zwischen uns, diese Überseele, dass man sich darüber bewusst wird und dann plötzlich eine Umkehrung macht und sagt, warum lebe ich nur so, also getrennt davon? Was ist mit mir los, dass ich das nicht sehe? So, Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass wir über ihn meditieren sollen, in der Form der Überseele. Und ich möchte mit euch diesen Sanskrit-Text einmal lesen in Sanskrit. Kavim Puranam Manushasitaram Kavim Puranam Manushasitaram Sarvasya data ramatinya rupa, sarvasya data ramatinya rupa, aditya vanam samasa parasta, aditya vanam samasa parasta, avim puranam manusha citaram. Sarvasya data ramachintya rupam
Sarvasya data ramachintya rupam
Aditya vanam samasa parasta
Aditya vanam samasa parasta.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Wer von euch hat eine laute Stimme, wo er das gut vorlesen kann? Ich glaube, Wilhelm, du hast eine laute Stimme, glaube ich, weil du Lehrer bist. Ja.
Alles weiß, der der Älteste, Purana, der Meister und Beherrscher von allem, Anupasikara, der kleiner als das Kleinste, Anur Anyamsa, der Erhasser aller Lebewesen, Sarvasya Dasaru, dessen ewige Form jenseits aller materiellen Vorstellungen, Aditya Rupa, der leuchtet wie die Sonne, Aditya Varna, und der völlig unberührt, im Sinne von nichts beeinflusst, von seiner materiellen Wirkung ist.
Wunderbar, also vielen herzlichen Dank. Was fällt euch ein, wenn ihr daran denkt, dass Krishna alles weiß? Ich will mal kurz mit euch durch die Dinge durchgehen und dann werden wir eine Schreibübung machen, indem ihr euch eines dieser Punkte heraussucht und für 5 Minuten darüber schreibt, und zwar in einer bestimmten Weise, die man als freies Schreiben bekennt.
das ist etwas, was ich euch ganz kurz dann erklären werde. Eine Übung, eine Schreibmeditation, sagt man dazu. Das ist total interessant und vielleicht werdet manche von euch anfangen, was ganz Besonderes zu entdecken auf ihrem Blatt Papier. Prabhupada hat diese Dinge mal Kavim, Krishna, man soll darüber denken, dass der Herr alles weiß. Er ist ja im Herzen gegenwärtig und erkennt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Puranam, Krishna ist der Älteste. Das ist deswegen, ist er der Älteste, weil er der Ursprung von allem ist. Er war vor allem schon da. Und wenn alles weg ist, weil es im den Zyklus von Entstehen, zum Zyklus des Vergehens kommt, dann ist er immer noch da. Er ist Anushasitaram, das heißt, derjenige, der alles kontrolliert, alle Bewegungen, alle Gedanken, selbst ein Bill Clinton und ein Milosevic, also Menschen, die vielleicht nicht direkt über Krishna also sich damit ganz direkt beschäftigen, also ich würde es ihnen wünschen, aber ich glaube eher nicht, tun sie das, werden doch im Grunde genommen von ihnen kontrolliert. Er ist der Anfang ihrer Zeit, das Ende, die Mitte und auch das Ende. Ano Aniyangsam, er ist kleiner als das Atom. Es ist so, das Kleinste, was es gibt in dieser Welt, ist die, was denkt ihr euch? Die Seele. Krishna geht sogar noch in die Seele hinein. Er ist noch kleiner als die Seele. Ein Devoti hat einmal gesagt, Krishna kann mühelos in das sich so klein machen, dass er in jedes Atom hereinkommt und dort für, also ohne Probleme, einen Spaziergang von 6 Stunden, aber auch 12 Stunden macht, in eine Richtung. Unbegrenzt, stellt euch das mal vor, unbegrenzt klein. Er ist der Dataram, der Erhalter. Zum Beispiel erhält Krishna die großen Planeten und Galaxien in ihrer Kreisbahn durch das Gesetz der Gravitation. Er ist der Gesetzgeber von diesem Gesetz, er ist der Erhalter. Durch seine unbegrenzte Energie, unbegreifliche Energie, wird es Winter, und wie ihr bestimmt auf der Fahrt nach hier gemerkt habt, sind unglaubliche energetische Dinge gelaufen. Samananda und ich haben gemerkt, dass das für Zerstörung durch den Schnee angerichtet worden ist. Hattet ihr das auch gesehen, die niedergewalzten? Das ist die materielle Energie Krishna. Achintya Rupam, er bleibt immer unvorstellbar. Er ist überall in der Welt, aber ganz weit weg von ihr. Aditya Varnam, er ist leuchtend wie eine Sonne. Es heißt, dass die spirituelle Welt, das ist eine unglaubliche Ausstrahlung, die letztendlich alle von dem Körper Krishnas ausgeht. Und Tamasa Parastat ist völlig unberührt. Nicht transzendental Verdunkelheit. Ich möchte euch jetzt bitten, über diese Dinge kurz nachzudenken. Und dann einfach nachzudenken, was von diesen Punkten euch am meisten anzieht. Der allwissende Aspekt, dass er der Älteste ist, der Meister und Beherrscher von allen, kleiner als das Kleinste, der Erhalter aller Lebewesen. Und ich möchte euch dann bitten, eure Gedanken einfach freien Lauf zu lassen. Fixiert euch kurz auf eins und schreibt dann, ohne zu editieren, was ihr schreibt. Einfach schreibt einfach drauf los, was immer kommt. Zum Beispiel will ich euch mal sagen, was mir auffällt. Das Älteste. Er ist der Älteste. Da würde ich sofort, ich will mal ein Beispiel geben. Mein Großvater war sehr alt. Er hatte weiße, das geht jetzt los. Das schreibt man einfach. Man editiert das nicht. Man denkt auch nicht mehr nach. Das schreibt einfach. Ich weiß jetzt nicht, was kommt. Ich werde es machen. Und dann möchte ich euch bitten, dass ihr, nachdem wir die Schreibübung gemacht haben, einfach mal so sehen, was kommt. dann mache ich es ist zu Ende. Und dann möchte ich euch bitten, das kurz durchzulesen und zusammenzufassen, was ihr geschrieben habt, in einer Aussage. Ich werde euch das dann nochmal sagen, weil eins reicht jetzt zuerst. Eine Übung zuerst. Ja, Caitanya Bhakti. Ja, braucht ihr Stifte? Ja, kein Problem. Stift. Ich habe hier einen Stift, wenn ihr unbedingt was, aber den habe ich schon seit 2 Jahren, den will ich auf keinen Fall verlieren. Braucht jemand noch?
Noch Papier?
Hier ist noch ein Stift.
Ja, wer zuerst?
Braucht jemand noch einen Stift? Ich habe noch. Ja, aber bitte an mich zurückgeben. Das gehört zu meiner. Und hier noch, den brauche ich ja selber. Noch ein Stift? Ihr habt. So, also es geht darum, zunächst einmal kurz darüber nachzudenken. Wir machen ein bisschen Musik, dass unsere Nachdenken einkommt. Über eines dieser Eigenschaften über Krishna, von Krishna. Und danach denn, wenn ihr was habt, über was ihr euch entscheiden möchtet, dann fängt ihr an, frei zu schreiben. Das heißt, alles, was kommt, das wird keiner außer euch oder vielleicht ein Freund, mit dem ihr es mitteilen wollt, jemals lesen. Ihr könnt also alles schreiben, selbst wenn nichts kommt, ist super. Einfach raus damit und dann werden wir, und danach kommt dann die noch eine andere Schreibmeditation. Also, wir haben ungefähr nur 5 Minuten, also wir müssen uns. Das ist eine schnelle Sache. Lest einmal das an, was ihr geschrieben habt. Liest es, ohne es zu beurteilen, durch und denkt, tut einen Satz oder vielleicht nur ein Wort daraus kristallisieren, was euch das Wichtigste eigentlich ist. Denn da ist vielleicht auch etwas Unwichtiges dabei. Und bei der Beschreibung dieser Sache. Lest es durch und seht, was ist das Wichtige? Worauf ist es euch drauf angekommen? Wie seht ihr diese Eigenschaft? Wie könntet ihr vielleicht darüber meditieren? Auf eure, euch persönliche Art und Weise. Da geben wir uns nur, ich muss es ein bisschen unter Druck machen, damit der Effekt da ist. Wir haben genau 3 Minuten Zeit.
Caitanya Mahaprabhu ist mittlerweile schon wieder unterwegs. Er hat den Blumengarten an der Ganges verlassen, wo er sich die ganze Mittagszeit über aufgehalten hat. Von 10.48 Uhr bis 3 Uhr 36, das sind 4 Stunden und 48 Minuten, verbringt Caitanya Mahaprabhu in diesem Blumengarten. Haben wir jetzt leider verpasst, aber wir können morgen versuchen, diese Zeit abzupassen, um dort hineinzukommen. Das sind wundervolle Spiele, die wir gerne dann zu der Zeit auch besprechen möchten. Jetzt ist er schon wieder auf dem Weg nach Hause zurück, durch Navadvip unterwegs und führt dort mit seinen Gefährten Sankirtan aus. Ich möchte trotzdem gerne anschließen an die Beschreibung, die wir heute Morgen gemacht hatten. Letztlich ist es ja so, dass die spirituelle Wirklichkeit nicht so 1:1 zeitlich mit unserer Wirklichkeit verbunden ist. Also nicht, wenn man jetzt guckt auf die Uhr, jetzt ist es in der spirituellen Welt auch 4:22 Uhr und man müsste dann herausfinden, ob die auch Sommerzeit haben wie wir oder so. So ist es nicht, sondern diese Spiele sind alle ewig und finden in dem Sinne aus unserem Zeitverständnis alle gleichzeitig statt. Also das ist für uns schon eine Hilfe, unseren Tagesablauf, wie gesagt, mit dem spirituellen Tagesablauf von Krishna zu verbinden. Wir hatten heute Morgen gesprochen über das erste Spiel, die ersten Spiele, die Caitanya Mahaprabhu ausführt, wenn er aufwacht, von 3.36 Uhr bis 6 Uhr. Und ungefähr um 6 Uhr, Sonnenaufgang, ist natürlich auch von der Jahreszeit abhängig, geht Caitanya Mahaprabhu dann mit seinen Gefährten zur Ganges. und sie nehmen dort gemeinschaftlich ein Bad. Und wenn Chaitanya Mahaprabhu dann zurückkommt mit seinen Gefährten von der Ganges, von dem Gangesbad, dann verehrt er Sri Vishnu. Er führt also seine morgendlichen Pflichten aus und danach in der Zwischenzeit kochen Mutter Sachi und Vishnu Priya, die kochen, und auch noch andere Frauen kochen etwas für Chaitanya Mahaprabhu, und er nimmt danach mit Lord Nityananda und mit Gadadhar Pandit und anderen Gefährten, nimmt der Prasadam zu sich und legt sich dann kurz. Er macht eine kleine Zwischenrast, ungefähr um 8.15 Uhr könnte man sagen. Und um 8.24 Uhr steht er dann wieder auf, seine Gefährten sind schon wieder da und möchten ihn eigentlich abholen. Und das sind jetzt die Spiele, zwischen 8.24 Uhr und 10.48 Uhr, über die ich jetzt sprechen möchte. Ich lese kurz diesen Text vor, über den dritten Abschnitt, das sind die Spiele am Vormittag. Der Herr steht auf, streckt sich ein wenig und wäscht sein Lotusgesicht mit schön duftendem Wasser. Heiligen Namen zu singen, chantet er nun im Kirtan, wobei er Nektar zu kosten scheint. Das findet entweder in den Häusern der Geweihten oder in seinem eigenen Haus statt. Auf diese Weise steigert er die Freude der Einwohner von Navadvip ins Unermessliche. Über diese Spiele Gaurachandras meditiert. Das ist der Text von Vishwanatha Chakravarti Thakur. Und da gibt es ein paar weitere Beschreibungen von Krishnadas, seinem Schüler, dazu. Und die möchte ich gerne übersetzenderweise vorlesen und dann auch wiederum in so eine kurze Meditation überleiten, die wir jetzt damals vorhin gemacht haben, 2-3 Minuten. Ich werde also eine bestimmte Situation herausnehmen, über die wir dann reflektieren können und meditieren können. Nach einer kurzen Zeit wacht Vishwambhaprabhu, auch ein Name von Chaitanya Mahaprabhu, auf und setzt sich in sein Bett auf. Die anderen Gottgeweihten, angeführt von Gadadhar Pandit, wachen ebenfalls auf und ihnen wird in goldenen Bechern wird ihnen Wasser gebracht von ihren Dienern. Sri Gauranga wäscht dann sein Gesicht und setzt sich hin auf einen Stuhl, aber mit einem, einem extrem glücklichen Geist. Also er ist total glücklich. Und auch die anderen Gottgeweihten sind sehr, sehr glücklich, weil sie wissen, jetzt kommt ein wundervoller Tag voller Sankirtan. Sie sind sehr, sehr begierig, den Herrn zu treffen. Und sie wissen aber, es braucht noch ein bisschen, bevor Chaitanya Mahaprabhu herauskommen wird. Deswegen, einige lesen das Bhagavatam, andere halten sich in dem Raum von Advaitacharya auf, das ist also nicht weit von dort. Andere setzen sich in Gruppen von 5 oder 7 Leuten zusammen und machen ein bisschen Kirtan. Auf diese Weise pflegen die Gottgeweihten, jeder auf seine Art und Weise, Gemeinschaft untereinander und warten so darauf, dass Chaitanya Mahaprabhu herauskommen wird. Also wird beschrieben, wie die verschiedenen Gottgeweihten diese Zeit verbringen in Navadvip. Und später kommen dann all diese Bhaktas zusammen, angeführt von Srivas Thakur, zum Hause von Chaitanya Mahaprabhu. Wir erweisen dem Herrn dort ihre Ehrbietung und werden einer nach dem anderen von dem Herrn persönlich umarmt. Und nachdem sich all die Gottgeweihten auf diese Weise getroffen haben, brechen sie gemeinsam auf und gehen zu den Häusern von den einzelnen Devoten hin. Zunächst einmal gehen sie zum Haus von Shuklambara Brahmachari. Das ist also ein ganz lieber Gefährte von Chaitanya Mahaprabhu. Und als Shuklambara Brahmachari seinen Herrn sieht, läuft er sofort auf ihn zu, bringt ihm seine achtungsvollen Ehrbietungen dar, hört also alles auf, was er gerade getan hat, und bietet dem Herrn einen Sitz an. Nityananda und Gadata setzen sich zu seinen Seiten links und rechts hin, während Advaita Acharya und all die anderen Gottgeweihten sich diesen drei Persönlichkeiten gegenüber hinsetzen und sie anschauen. Shuklambaras Haus ist ganz nah beim Gangesfluss. Und so gehen sie dann gemeinsam an die Ganges, um dort Spiele auszuführen, wundervolle Lilas auszuführen. Einige von euch werden sich sicher an dieses Lila erinnern, was in dem Buch Prima Vivata von Jagadananda Pandit geschrieben wird, mit dem Papagei. Da sind also viele kleine Pastimes, die dort ausgeführt werden. Vor allem sind es alle Spiele, die mit Vrindavan zu tun haben, weil Lord Chaitanya denkt dann immer wieder, das ist gar nicht die Ganges, sondern die Yamuna. Und hat Vision von Krishna-Lila. Er sieht plötzlich die Kuhhirtenjungen und ruft aus, O Shridam, Sudam, O Stoka Krishna, hey Arjuna, O Bruder Balarama. Und ist auf diese Weise in diese Spiele mit den Kuhhirtenjungen vertieft. Vor allem, wenn er dann noch Kühe sieht an der Ganges, dann ist es meist ganz um ihn geschehen. Und wenn die Geweihten, die Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu seine Condition, wie sagt man, seine, ja, diesen Zustand ihres Herrn sehen, dann schmilzt ihr Herz und sie werden ebenfalls von der gleichen Ekstase überkommen, in der er sich befindet. Und dann haben diese Spiele wieder ihr Ende und Lord Goranga geht dann weiter zum nächsten Haus von den nächsten Geweihten, zum Beispiel zu dem Haus von Kulavecha Shrida. Und dort setzt er sich dann wieder mit seinen Gefährten in dem Haus nieder, setzt sich hin, er unterhält sich mit Kulavecha Shrida, dann stimmen sie ein Kirtan an und sprechen über die Spiele von Krishna. Und so zieht er dann von Haus zu Haus, zu dem Haus von Gangadas Murari, zum Haus von Acharya Ratna und vielen anderen Geweihten. Jetzt stellt euch einmal vor, ihr habt auch ein Haus, irgendwo an der Ganges, in der Nähe von Navadvip, ein bescheidenes Häuslein vielleicht, die sind ja meist aus Lehm gebaut, aber doch können einige Gottgeweihte herbergen und hattet euch schon lange gewünscht, dass der Herr mit seiner Sankirtan-Party auch einmal bei euch vorbeikommen wird, mag mit seinen Gefährten Lord Nityananda und Gadadhar Pandit und all den anderen Gottgeweihten. Und ihr hört schon von Ferne, hört ihr schon den Kirtan. Der Herr mit seiner Kirtan-Gruppe kommt auf das Haus zu und ihr seid von großer Freude überwältigt, dass an diesem Tag Lord Chaitanya entschieden hat, auch euer Haus, eure bescheidene Hütte dort an der Ganges zu besuchen. Und seid sehr, sehr erfreut, bereitet schon Wasser vor, um die Gottgeweihten zu empfangen, den Herrn zu empfangen. Einige Sitze, Strohmatten, auf die sie sich setzen können. Und die Sankirtan-Gruppe kommt näher und kommt zu eurem Haus. In großer Freude bringt ihr dem Herrn Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda und Gadadhar Pandit und den anderen Advaita Acharya, all die, die mitgekommen sind, eure Ehrbietung da und bittet sie, in eurem Haus Platz zu nehmen. Und diese Gruppe führt dann dort in diesem Haus Kirtan auf. In eurem eigenen Haus. Eine wundervolle Szene. Wir können hoffen, dass wir eines Tages in der spirituellen Welt die Möglichkeit bekommen, auf diese Weise mit dem Herrn Gemeinschaft zu pflegen. Und wir können einige Minuten über diese Szene meditieren. Das Schöne dabei ist, die Gottgeweihten, Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, und die stimmen sofort einen Kirtan an. So, wir können in unserer Meditation im Hintergrund immer diesen Hare Krishna Mantra hören, der dort gechantet wird, und gleichzeitig darüber meditieren, wie Goranga, Lord Nityananda, Gadadhar Pandit, Advaita Acharya in diesem Hause, unserem Haus, gegenwärtig sind und dort Kirtan ausführen. Zugeben, mir ist es nicht gelungen, die Kirtan-Party in mein Haus zu holen. Die sind bei mir an der Ganges. Also geblieben. Aber irgendwie hatte ich die Ganges so im Geiste, durch diese Beschreibung, auch durch dieses Lila mit dem dort an der Ganges. Aber das macht nichts. Also das ist für uns nur immer nur ein Anhaltspunkt. Diese Zeit sind Chaitanya Mahaprabhu mit seinen Gefährten sehr viel an der Ganges, weil die meisten Häuser, die liegen halt dort an diesen Flüssen ist jetzt nicht so wichtig, dass wir genau eine bestimmte Szene uns vergegenwärtigen können, sondern einen bestimmten Aspekt dieses Lilas dort ja, den reflektieren und darüber meditieren. Ja, das geht jetzt dieser Abschnitt zwischen 8.24 Uhr und 10.48 Uhr. Und danach, von der Ganges, gehen wir in diesen wunderschönen Blumengarten. Und das wäre dann unser nächster Schritt in dieser Folge. Du meinst dann einfach aufstehen und mittanzen?
Ja.
Wie meinst du jetzt?
Also die sehr meditative Zustände.
Ja.
Also ich stehe nur zuständig.
Mhm.
Aber wenn man da jetzt wirklich so reinbauen kann, dann können wir meditieren.
Mhm.
Das ist ja das, was ich in der Nacht haben, ja auch einbauen müssen. Wir sind sehr mutig. Einfach so unserem Kulturkreis werde ich jetzt nicht eingepasst, wenn wir da nicht stehen noch an.
Wenn wir jetzt anfingen zu tanzen?
Ja, eine Person jetzt.
Ach so. Dass man das für sich behält.
Ja.
Du meinst, wenn man in seiner Meditation mittanzt und dann plötzlich fängt man an zu tanzen?
Ja, also beispielsweise.
Ja, deswegen darf der Gottgeweihte dann achten nicht mehr so auf gesellschaftliche Konventionen. Natürlich, das wird ja häufig, wenn dann, selbst wenn man anfängt zu lachen, weil man irgendwas lustig findet, was da oder so, dann denken die Leute, wenn man plötzlich für sich dahin kichert, denken die ja auch mit dem Stimmt was nicht oder so. Also das ist.
Meinst du ja auch mit dem Geologie kein Problem?
Könnte auch ein Problem geben. Also, wenn man sich so fühlt, dass man plötzlich singen und tanzen möchte, ich denke, das wird sich dann ganz natürlich ergeben. Ja. Aber da war noch eine, du hattest.
Ja, ich habe mir gehabt, hier vorzustehen und das Italien und Haus, die wir kennen, also die Politik,
viel einfacher. Wenn es, dann kann man sich viel bescheidener vorstellen, ist gleich viel einfacher. Wie gesagt, er kommt ja sowieso jeden Tag in Kulavica Schwieders Haus. Da kann man irgendwo dabei sein. Das ist einfacher. Ja, natürlich. Das ist einfacher. Ja, das hat dann ja auch nicht geklappt, sich zu gehen. Ja, aber so ist es sicherlich einfach. Man weiß, er kommt zu Kulavica Schwieders Haus. Besucht all seine Gefährten, in der spirituellen Welt ist es unbegrenzt, er hat viel Zeit. Dort, also unbegrenzt viel Zeit. Aber es ist ein guter Aspekt. Für die Meditation ist es sicher einfacher. Einfach irgendwo in der Menge dabei sein darf bei den Lehrern. Mhm. Gut.
Das ist sehr wichtig.
Ganz gut gesagt.
Ja. Es gibt bei dieser Meditation, ich meine, wir kosten das jetzt gerade und beschäftigen uns da mal einfach statthaft, indem wir unseren Fuß unseren Geist in den großen Ozean der Lila-Meditation schauen. Aber und insofern ist es bestimmt auch zu lässig, dass wir einfach ein paar Übungen machen und einfach Vorstellungsübungen. Aber wenn das als die gewohnt auf einer fortgeschrittenen Ebene, die stellen sich nicht etwas vor, das würde man nennen als Kalpana. Kalpana heißt eine Vorstellung, eine Imagination, sondern bei dieser Lila-Meditation gehen die einen einen Strom von Ereignissen, der sich tatsächlich auf der spirituellen Ebene ereignet. Die werden da abgeholt sozusagen. Es geht allerdings auch das, was Gadada eben vorgeschlagen hat, dass man einfach sich an Service für Leute dann ja, dass man darüber meditiert und einfach mal so ein bisschen das macht. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass diese beiden Meditationsarten deutlich voneinander zu unterscheiden. Und also hast du das ja auch gemacht.
Deswegen ist es sicherlich wichtig, dass man sich immer sehr an diese Beschreibung von den Acharyas auch hält und versucht eben diese Texte, die werden dann ja auch sehr ausführlich noch in diesen anderen Texten, die ich hier habe, beschrieben, dass man sich also keine wilden Geschichten ausdenkt oder so, sondern sich möglichst eben an diese autorisierten Beschreibungen hält, dann kann man nicht viel falsch machen.
Lankadara. Jetzt möchte ich dir gerne für das nächste. Ups, ich mache das also jedes Mal. Ich möchte jetzt ganz gerne den Marc bitten, schon aufzubereiten, vorzubereiten. Ja, alles irgendwie hier auf dem, bringen wir unsere Spiritualität ein. Das ist ein, glaube ich, ein Punkt, den jeder in einem, sagen wir mal, Ermessensspielraum selber für sich festlegen muss, wenn die Situation auftreten im Leben, wo wir eben nicht an einen bestimmten Zeitplan oder einen bestimmten, ja, Maß an dem, was wir absolvieren wollen in unserem spirituellen Leben, festhalten können. Ich möchte das einfach nur so in den Raum gestellt haben, einfach als ein Punkt, den ich in diesem Seminar später nochmal ansprechen möchte und über den ich aber euch bitten möchte, selber nachzudenken. Denn wie gesagt, diese Fragen liegen in dem eigenen Ermessen und da wird sicherlich jeder individuell mit umgehen und das individuell handhaben. Ich möchte jetzt als nächstes auf einen weiteren Punkt der Meditation hinkommen, der sich ziemlich anschließt, oder sagen wir mal, den ich illustrieren möchte, auch mit einem anderen raren Video von den Mönchen auf Berg Athos. Das ist ein christlicher Berg in Griechenland. Oder Krishnachandra wird den selber vorstellen, diesen Video. Er ist auch dorthin eingeladen worden, habe ich gehört, um sich das mal anzuschauen. Das sind Mönche, die eine Mönchsinsel eigentlich, nicht? Die schon seit langer Zeit, wie langer Zeit, einigen hundert Jahren vielleicht, 1600 Jahren nur von Mönchen bewohnt wird, die sich dort dem Gebet hingeben und den verschiedenen intensiven Mönchpraktiken. Ich möchte vorher jedoch unsere eigene spirituelle Praxis der Japa-Meditation vorstellen. Ich glaube, fast alle, die hier an diesem Seminar teilnehmen, kennen das Hare Krishna Maha Mantra auf einer Meditationskette. Diese Kette ist dazu da, dass wir uns besser konzentrieren können, denn dadurch, dass wir die Kette berühren und uns von Perle zu Perle fingern, wenn man so will, wird der Tastsinn in der Meditation eingesetzt. Wir hören, dass unsere Meditation leicht abgelenkt werden kann durch Sinneseindrücke, wie das, was wir hören, was wir riechen, was wir sehen. Unsere Meditation kann also so abgelenkt werden, kann jedoch auch gestärkt werden, wenn wir die Sinne einsetzen. Deswegen ist das Chanten des Hare Krishna Maha Mantras ein Vorgang, wo wir bewusst dass die Klangschwingung einsetzen. Wir meditieren nicht einfach nur über ein gedankliches Bild, sondern wir hören eine Klangschwingung und wir berühren mit unserer Hand die Perlenkette. Bei der Japa-Meditation ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns Gedanken machen über die Bedeutung des Chanten. Ich möchte einmal euch fragen, was ist in euren Augen die Bedeutung des Chanten des Hare Krishna Maha Mantra. Was hat das für eine Bedeutung? Krishna ist gegenwärtig in Form der transzendentalen Klangschwingung. Hilft mir, mich an Krishna zu erinnern. Ja, ich weiche ab leicht vom heiligen Namen, wenn ich am Anfang bin, und dann kommst du wahrscheinlich irgendwann mal rein, wenn, also nicht immer, aber richtig. Was ist die Bedeutung des Chanten?
Es hilft mir, den Staub von Maya aus meinem Herzen zu wischen. Warum schenkt ihr? Um Glückseligkeit zu erfahren. Wir möchten Liebe zu Krishna entwickeln. Dienst, anrufen. Ist das für die Kassettenhörende Nachwelt, ja. Ja? Wir nehmen auf diese Weise Zuflucht bei Krishna. Damit wir mit einer hingebungsvollen Haltung durch den Tag gehen können. Eine interessante Frage, nicht? Warum chante ich dieser Haupt, der Mönch wurde dargestellt, wie er sein christliches Gebet mit Hingabe und entgegen seiner Zweifel getan hat. Warum chanten wir? Es ist ein Ausdruck unserer Sehnsucht, der Sehnsucht der Seele, und das zieht Krishna an. Es ist empfohlen für dieses Zeitalter von Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Reinigend.
Es ist reinigend. Das ist ein typischer Devotee-Deutsch. Es ist reinigend. Wir wollen uns, es ist eine Übung, uns auch zum Zeitpunkt des Todes an Krishna zu erinnern.
Der Weg und das Ziel
sind nicht verschieden voneinander. Dies ist eine interessante Definition, wo ich gerne einhaken möchte. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wurde einmal gefragt, was der Unterschied des Krishna-Bewusstseins zu jeder anderen Religion oder Philosophie darstellt. Und er erklärte, dass hier der Weg und das Ziel nicht verschieden voneinander seien. Wenn wir also den heiligen Namen Krishna chanten, haben wir Krishna schon da. Wir brauchen Krishna in dem Sinne, also nicht, es ist nicht etwas, was wir erreichen, indem wir etwas anderes tun, sondern der Vorgang des Chanten ist bereits ein in Kontakt treten mit Krishna in Form seines heiligen Namens. In Zürich hat mich ein junger Devote gebeten, ich will in Kontakt mit Krishna treten, und ich habe gesagt, wie? Das frage ich dich jetzt. Da habe ich vorgeschlagen, dann könnte man doch fragen, wo man Krishna antreffen kann. Die wichtigste Adresse in diesem Zeitalter ist sein heiliger Name. Oder sagt, nein, ich möchte den Krishna, den persönlichen Krishna, der auf der Flöte spielt, nicht jetzt den heiligen Namen. Und ich sagte, du, es ist kein Unterschied, es gibt keinen Unterschied zwischen Krishna und Krishna. Krishna in Form des heiligen Namens ist identisch. Der Weg ist das Ziel mit Krishna, der in der spirituellen Welt ist. Es ist nur eine Frage der Verwirklichung. Bei der Japa-Meditation ist es so, dass wir zum Anfang diese Meditation machen, und sie ist in einem unreifen Zustand. Dadurch, dass wir sie praktizieren und mehr praktizieren, wird sie reif. Der Unterschied zwischen dem Chanten am Anfang und dem Chanten am Ende ist der Unterschied zwischen einer Lotusblume in Knospenstadium und dem voll erblühten Stadium. Ich möchte jetzt mit euch ein sehr interessantes Meditationsdepartment beginnen. Nämlich, ich möchte gerne zeigen, wie sich aus dem Namen die Form Krishnas, die Eigenschaften von Krishna, die Lilas von Krishna und alles, was mit Krishna in Verbindung steht, ein heiliger Darm, also ein heiliger Bereich, manifestiert und wie wir darüber meditieren können. Es heißt, um irgendetwas zu kennen, sollten wir zuerst einmal den Namen kennen. Zum Beispiel das hier ist ein Etui, sagt man Etui, das ist der Name. Als nächstes würden wir uns für, wenn wir es voll erkennen können, müssten wir uns fragen, wie dieses, wenn wir die Form analysieren, ja, flach und hochkantig, dann würden wir uns um die Eigenschaften vielleicht bemühen, es fühlt sich in einer bestimmten Art und Weise an und man kann es öffnen. Und dann kommen schließlich die Aktivitäten. Ja, es beinhaltet so Schreibinstrumente, mit denen ich schreiben kann. So ist es auch in der Gotteserkenntnis. Zuerst kommt der Name. Wer ist es? Um wen geht es dort? Dann die Form. Dann die Eigenschaften. Und dann, was macht Krishna? Was macht er? Das, über diese Dinge meditiert man in dieser Reihenfolge. Lasst uns anfangen mit dem Namen. Hare Krishna. Es gibt jeder einzelne Teil des Mantras hat eine ganz bestimmte Bedeutung, die das ausdrückt, was ich glaube Krishna Chandra sagte, die Sehnsucht des Chantenden mit Krishna oder Radharani verbunden zu sein. Ich möchte euch jetzt einmal aus dem Hari Bhakti Vilas die Bedeutung des Mahamantras vorstellen und dann eine Zusammenfassung davon geben. Das erste Hari ist eine Anrufungsform für Hara. Wer weiß, was Hara ist? Die innere Energie von Krishna. Der Radharani, der personifizierte Name ist Radharani. Das ist erste Hara, wie man sich da wendet, wenn die anfängt zu chanten, heißt: O Radha, bitte fange meinen Geist ein und befreie mich von materiellen Fesseln. Das ist eine wunderschöne Bedeutung. Fange meinen Geist ein, wie ein Irrlicht. Ein hüpfendes Elmslicht. Elmslicht ist voll aus der Luft. Sekunde, glaube ich, Theo. Es ist ein norddeutsches Wort, ne? Kennst du das? Ein Elmslicht ist ein Irrlicht. Die kannst du auf den Schiffsmasten der Matrosen machen, die ganz verrückt. So geht auch unser Geist manchmal am Tanzen zu verschiedenen Themen. Bitte fange meinen Geist ein, Radharani, und befreie mich von der materiellen Fesse. Der zweite Name, Krishna. O Krishna, wieder das Gleiche. Bitte ziehe meinen Geist an und ziehe mich zu dir hin. Dann wieder Hare. O Radha, bitte fange mein Herz, indem du mir deine unübertroffene Lieblichkeit zeigst. Und so gibt es viele verschiedene Gebete, die in diesem einen großen Gebet drin sind. O Krishna, gib mir die Stetigkeit, damit ich deinen transzendentalen Namen, deine Form, die Eigenschaft und Spiele wertschätzen kann. Und dann, O Krishna, möge ich einen Geschmack entwickeln, dir zu dienen. O Radha, bitte qualifiziere mich. Mach mich qualifiziert für deinen Dienst. Es sind so verschiedene Gebete. Und schließlich, O Radha, bitte sei mit mir zufrieden. Eigentlich ist es, ich habe jetzt einige dieser Sachen erwähnt, eigentlich geht es bei all diesen Sachen nur um eine einzige Sache. Es ist ein intensives Flehen von Radha, an Radha und Krishna angenommen zu werden. Weil das vielleicht ein bisschen schwierig ist, für uns sich das zu erinnern, hat Srila Prabhupada das Hare Krishna Mantra oder die Bedeutung des Hare Krishna Mantras auf eine einzige Formel gebracht. Die Bedeutung ist O Radha, wenn ihr das mitnotieren wollt, das ist eine gute Sache zu notieren. O Radha, O Krishna, bitte beschäftigt mich in eurem Dienst. In diesem Gebet ist einfach der intensive Wunsch der Seele drin, mit Krishna verbunden zu werden. Erst wenn man in dieser Haltung dieses Mantra chantet, wird das Mantra seine volle Wirksamkeit offenbaren. Ein Mensch, der mit großer materieller Zufriedenheit oder sich gar nichts denkt beim Chanten, wird nicht die volle Wirksamkeit des Heiligen Namens erfahren können in seinem Leben. Die Heiligen Schriften sagen uns immer wieder, dass wir, während wir chanten, auf alle Fälle über die Bedeutung des Heiligen Namens nachdenken müssen. Nur wenn wir diese richtige Haltung haben, dann kommen wir auch dahin. Das ist ganz wichtig, sonst wird das nicht richtig. Und Prabhupada hat es einmal so gesagt: O Energie des Herrn, O Krishna, bitte akzeptiere mich. Wir haben kein anderes Gebet. Lord Chaitanya lehrte uns, dass wir einfach weinen sollten und wir einfach beten sollten, akzeptiert zu werden. Das ist alles. Diese Vibration, also diese Vibration, diese Klangschwingung, ist einfach ein Ruf an den höchsten Herrn mit der Bitte: Bitte akzeptiere mich. Bitte akzeptiere mich. Wenn wir das gelöst haben in unserem Leben, wenn wir von Krishna wieder akzeptiert werden, dann ist alles gelöst. Dann sind wir mit Krishna zusammen in der spirituellen Welt. Darüber müssen wir meditieren, wenn wir chanten. Bitte akzeptiere mich. Bitte akzeptiere mich. Ist es nicht, spürt man nicht, wie das förmlich richtig ist? Nicht? Wenn wir einfach, wir wollen Gott erlangen. Wir wollen das Königreich Gottes erlangen. Bitte akzeptiere mich. Bitte akzeptiere mich. Eine andere Regel ist, wenn man so chanten will, ist natürlich eine gewisse Reinheit des Herzens nötig. Wisst ihr, was das Herzen am meisten verunreinigt in dieser Welt? So viel Unsinnsgespräche. So viel Unsinnsgespräche, die tun den Geist unsinnig beeinflussen und beeinflussen. Und so kann das Herz nicht rein sein. Man sollte deswegen die schöne Kunst des Schweigens lernen, leben. Sagen die Schriften. Diese Weise kann man aufhören mit Maya-Gesprächen und einfach die Zunge mit spirituellen Gesprächen, wie soll ich mich ausdrücken, ausfüllen. So, ich möchte euch jetzt für das Chanten ein paar gute und erfolgreiche Regeln mitteilen, die euch sehr helfen können in eurem Chanten. Here we go. Wilhelm, bist du da? Du liegst so wunderbar immer vor und ich kann das nicht. Werde ich gleich bitten, vielleicht. Die einzelnen, ich dachte, zu den einzelnen Punkten etwas. Das Wichtigste, oder sagen wir mal, ich kann es immer nur betonen, beim Chanten der Heiligen Namen ist es natürlich wichtig, wie bei jeder Meditationspraxis, dass man aufmerksam ist. Die Vorbereitung fängt schon am Vortag an.
Die erste Vorbereitung, die schon am Vortag vornehmen, den nächsten Morgen vertieft zu können, rechtzeitig zur Nacht zu gehen.
Ja. Man nennt das in der Psychologie eine Affirmation, indem man das in das Bewusstsein reinkriegt: Morgen wird meine Chant-Reformation losgehen. Programmiert man den Geist in der Nacht, und wenn man dann früh aufsteht und ausgeschlafen ist, kann man unglaublich vorankommen und sich vertiefen. Die zweite Regel:
Am nächsten Tag, wie morgens beginnen, an einem ablenkungsfreien Ort grenzen, entweder in der Gemeinschaft von Devotis oder an einem ungestörten Ort. einige einfache Atemübungen machen. Am wirkungsvollsten für jemanden, der keine Kenntnisse von Pranayam hat, ist das tiefe Durchatmen. Danach dann wird
warm. Ja, danke, das reicht für diesen Punkt. Nicht, wir müssen, wenn wir chanten, an einen ablenkungsfreien Ort kommen. Ich war mal in einem Tempel, in einer entlegenen Stelle von Deutschland und sah die Devotees, die da chanten. Und das war also das Beste, was ich bisher an einer abgelenkten Chanten gesehen hatte. Da liefen die Computer gleichzeitig und die Tasten gleichzeitig. So werden wir niemals den Nektar des heiligen Namens verspüren und Krishna wird niemals erscheinen in unserer Japa-Meditation. Er wird erst wirklich erscheinen, wenn wir ihn rufen. Zum Beispiel, wenn es an der Tür klopft und ich sage, rein, dann kommt er niemals rein. Ich muss ihn wirklich adressieren. Herein! Dann kommt er. Nicht? So ist es. Vielleicht nicht ganz so dramatisch. Das ist nur so nach dem Mittagsmahl auf einem Seminar ein bisschen überzogen. Nicht? Wir müssen bei Krishna dabei sein. Dann gibt es Regeln während der Praxis.
Runden in einem ununterbrochenen Fluss, anfangs mit einer Uhr kontrollieren.
Ja, hier hätte ich vielleicht lieber schreiben sollen, anfangs vielleicht mit einer Uhr kontrollieren. Sehr oft ist es so, dass wir beim Chanten, wenn wir uns so dahinsetzen, so wahnsinnig abgelenkt sind und keinen Geschmack für das spirituelle Thema haben. Also da ist ja, wir fangen ja von Null an. Unser spiritueller Schwingungsgrad in der Persönlichkeit ist 0 oder minus 1. Deswegen ist es manchmal so, dass wenn wir beim Chanten sind, dass wir zu schnell die Perlen bewegen. Oder zu langsam. Es hilft deswegen, auf so einen kleinen Zeitmesser zu gucken, um zu sehen, ob ich in der richtigen Zeit bin. B.
Auf die deutliche Aussprache der heiligen Namen achten.
Ja. Das ist eine Meditation über Klang und deswegen muss ich sicher sein, dass die Aussprache deutlich ist. Und Srila Prabhupada sagte sogar, die Ober- und Unterlippe sollte beschäftigt werden. Ich weiß, das wirkt fast übertrieben. Da denkt man, das ist ja auch ein bisschen deutsch. Die Deutschen, die alles so deutlich artikulieren. Aber denkt bitte daran, es geht hier um eine Meditation um die Klangschwingung. Die muss da sein. In vedischen Mantren, wo man, sagen wir mal, so chantet, dass plötzlich Eingriffe in die Natur kommen, wie zum Beispiel Regen aufzieht und so weiter, gibt es immer einen Vorchanter und dann ist gleich neben ihm einer, der checkt, ob der jetzt richtig chantet oder ob er sich verchantet. Ganz wichtig, bei jedem vedischen Yajna ist diese Check-Instanz da. Denn wenn das Mantra nicht richtig gesprochen wird, dann verfehlt es seine Wirkung. Und es kann sogar, das haben wir gehört, eine ganz entgegengesetzte Wirkung haben. Also will man das eine, dann will man, da gab es ein Mantra, den wollte einer chanten, damit er Indra, der ein grausames Verbrechen gemacht hatte, töten konnte. Und dann chantete er das, also wir chanten nicht solche Mantra nebenbei gesagt, aber nur mal um das Prinzip zu sagen vom vedischen Mantra. Dann chantete er das, aber er verchantete sich. Das ist schon ein deutsches Wort. Und daraufhin wurde er von Indra getötet. Genau das Gegenteil. Also beim Chanten müsst ihr jetzt, das Hare Krishna Mantra ist da noch ein barmherziger Gott, der aufpasst. Also der sagen wir euch nicht jetzt, das ist jetzt so, dass es wahnsinnig gefährlich ist. Aber es heißt, wenn ich unaufmerksam chante, kann doch ein ungewünschtes Ergebnis eintreten. Dass nämlich statt meine spirituellen Wünsche zu erfüllen, werden meine materiellen Wünsche erfüllt. Ja, dann sitzt man plötzlich in dem Sumpf seiner Wünsche. Nicht? Allerdings, wenn ihr materielle Wünsche habt und ihr chantet mit diesem Geiste, kann das auch erfüllt werden. wir haben ein Seminar mal über Mantren gemacht, da gibt es gibt so ein Mantra, das Gopal-Mantra, wo man auch materielle Wünsche erfüllen kann. Der bei meinem letzten Seminar hier gegenwärtig war, wusste, dass Gop Kumar dieses Mantra chantete, und er hatte den Wunsch, auf höhere Planetensysteme zu kommen. Er war also ein Esoterik-Begeisterter. Nicht? Und er chantete dieses Mantra und sah, wie er durch die Kraft des Mantras tatsächlich von einem Planeten zum nächsten erhoben wurde. Und das alles sehen konnte, was da war. So, wenn wir spirituell chanten wollen, ist es ganz wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren. Und das bedeutet auch eine deutliche Aussprache zu machen.
B. Aufrechte Sitzhaltung anhalten. Es ist am besten beim Chanten aufrecht zu sitzen, denn die Sitzhaltung in der Erscheinungsweise oder Suche. Zu liegen wäre in Unwissenheit und zu gehen in Leidenschaft.
Ja. Viele Leute sieht man beim Chanten der Heiligen Namen ein richtiges Marathonrennen absolvieren. Die gehen da und ich weiß nicht, müsste man mal ausrechnen, wie viele Kilometer die zurücklegen. 2 Stunden in der Geschwindigkeit? Ja, 10 Kilometer?
Ja.
Kommt drauf. 10 Kilometer. Ne? Das ist rajasik, leidenschaftlich. Es wird schwierig sein, dann in eine wirklich meditative Haltung zu kommen. Deswegen sagen, wird es gesagt, es ist am besten zu sitzen. Und die Sitzhaltung, die man wählen sollte, ist der Sukhasan, der glückliche Asan. Sukha heißt glücklich. Der glückliche Asan, das ist in Süddeutschland würde man Türkensitz dazu sagen und in Norddeutschland der Schneidersitz. Also es klingt beides nicht sehr. Es ist ganz einfach, wie man sich so normalerweise hinsetzt, ohne groß yogisch bewandert zu sein. Du sitzt zum Beispiel in den Zuckersand, im glücklichen Asan. Nicht? Wer das lernen möchte, kann von Rot Serio lernen. Also es ist so ganz normal, also wie jeder. Nicht? Das ist die beste Haltung, weil dann die sattvischen Energien im physischen Körper am ersten greifen. Dann habe ich hier ein paar Regeln zur Geisteskontrolle gemacht. Das erste ist Yata Yata Achalati. Wohin auch immer der Geist aufgrund seiner unruhigen Natur hingeht, man soll ihn zurückholen. Gut, danke. Nummer 4 ist
den Geist auf die Klangschwingung konzentrieren.
Ja. Zuerst ist es eine ganz schöne, sagen wir mal, Entsagung, den Geist wirklich immer da zu lassen. Hare Krishna, Hare Krishna. Schon wieder Hare Krishna wahrscheinlich, sagt der Geist. Ja, genau. Nee, falsch. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jetzt endlich, jetzt weiß ich es aber, sagt der Geist. Rama, Rama, Hare, Hare. Also es ist wirklich eine Art Tapasya. Aber wir können das, ihr müsst euch das chanten, sagen wir mal, das ist eine mystische, spirituelle Angelegenheit. In dem heiligen Namen steckt halt mehr drin, als wir wahrnehmen können. Es ist wie eine Knospe. Wir sehen sie im Knospenstadium, aber sie wird sich mehr und mehr entfalten. Und dazu muss man mal dranbleiben. Der Geist muss immer wieder zurückgeholt werden. Und wenn man das tut, merkt man plötzlich, wie er aus dem Knospenstadium sich entfaltet. Es scheint fast so, als wartet der Heilige Name darauf, dass wir ihm diese Energie geben, nämlich unsere Aufmerksamkeit. Und wenn er einmal sieht, dass das da ist, dann entfaltet er sich plötzlich mehr und mehr und immer mehr. Aber wenn wir diese Energie nicht geben zum Heiligen Namen, wenn wir das versagen, diese Aufmerksamkeit, wird sich der Heilige Name nicht in uns entfalten und es wird niemals dazu kommen, dass wir Liebe zu Krishna dadurch erfahren. Mhm. Also Geist vom Abschweifen zurückkommen. Wilhelm, dann?
Den Geist aus der Vergangenheit befreien.
Ja, da ist der Geist sehr, sehr oft beim Chanten. Oh, gestern. Und was sagte er noch? Und was sagte sie noch? Und wie war das gestern nochmal? gestern, yesterday, nicht, der ist immer entweder in der Vergangenheit oder, das habe ich jetzt nicht, das habe ich hier so ein bisschen reingebracht, in der Zukunft. Ich muss noch das machen, das werde ich noch planen, morgen mache ich das. Der Geist muss ins Jetzt hinein. Haribo!
Pläne schmieden für den Tag auf später geschrieben. Falls die Erledigung und Einkaufsliste immer wieder im Geist auftaucht, kann man das Zentrum kurz unterbrechen und die einzelnen Punkte aufschreiben, dann gibt er Ruhe.
Ja, ganz praktisch sozusagen. Und jetzt, nachdem wir das getan haben, müssen wir eigentlich, es gibt hier drei Striche auf dieser Liste. Hier ist erstmal die Striche, weil ich hier all die mechanischen Dinge getan habe. Frühmorgens aufstehen, deutlich artikulieren, unten in ununterbrochenen Fluss chanten, deutliche Aussprache und so weiter. Hier kommt die innere Agenda, nämlich die Geisteskontrolle. Und ab Punkt 6 geht es dazu, die richtige Haltung im Inneren zu entwickeln.
Versuchen, in die Geisteshaltung zu kommen, die im dritten Versus die Schlachterkammern holen will. Geben, Toleranz, Freiheit und Stolz, Respekt gegenüber allen Lebewesen.
Liebe Devotees, ich habe ein Geheimnis. Mein kleines Säckchen um Hals. Da ist was drin. Eine Kupferplatte ist da drin und da steht folgendes.